Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir einmal mehr die Möglichkeit haben, auf Gottes Wort zu schauen, auf es zu hören. Ist einfach immer wieder ein Geschenk, auch das Zusammensein, dass wir einander sehen dürfen, an den einen glauben dürfen, miteinander vorwärts gehen dürfen. Das ist doch einfach ein wunderbares Geschenk. Ja, wir wollen heute einen Schritt vorwärts gehen im Danielbuch. Das ist schon etwas länger her, als wir uns gemeinsam damit beschäftigt haben. Da waren wir bei Kapitel 9 stehen geblieben und haben da einen zweiten Teil betrachtet. Und wir wollen heute aber mit Daniel 10 weiterfahren. Das heißt, wenn es jemand von euch interessiert, den dritten Teil von Daniel 9 sich anzuhören, der ist bei uns auf dem YouTube-Kanal bereits verfügbar. Und das ist ja sowieso hochprophetisch mit diesen Versen 24 bis 27. Und ich dachte mir, vielleicht ist es besser, sowieso das auf YouTube sich anzuschauen. Da kann man auch stoppen, nochmals zurückspulen und so. Also wer das gerne tun will, herzliche Einladung dazu. Nun heute Daniel Kapitel 10. Und ich lade ein, wer eine Bibel dabei hat, diese mit aufzuschlagen. Wem das möglich ist, auch von der Sehkraft und allem. Es ist einfach das Beste, wenn wir die Bibel mit aufschlagen, die Verse vor Augen auch sehen. Man kann einfach besser folgen. Aber wir sind nicht alle gleich und einigen ist es auch nicht möglich, aus verschiedenen Gründen. Da sind wir ja alle ganz frei. Ja, Daniel 10 gehört wahrscheinlich eher zu den weniger bekannten Kapiteln des ganzen Buches. Man spricht oft über Kapitel 2, Kapitel 7 oder auch Kapitel 11. Aber was uns Kapitel 10 mitteilt, das ist etwas ganz Wichtiges. Weil beim Thema Prophetie, da kann man auch mal anderer Auffassung sein in gewissen Dingen. Aber das, was uns Kapitel 10 berichtet, das ist für das Verständnis des ganzen Wortes Gottes, es ist für das Verständnis der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte überhaupt eine absolute Grundlage. Und nicht nur das, es hilft uns, das ganze Weltgeschehen eben auch besser zu beurteilen. In all den Fragen, eben zum Beispiel, was ist auf dieser Welt los? Ohne Berücksichtigung, was uns Kapitel 10 berichtet, da fehlt uns etwas ganz Wichtiges. Nun, die Kapitel 10 bis 12, sie sind zusammenhängend und Kapitel 10 bildet eigentlich so wie eine Art Einleitung für das, was nachher noch kommt. Es ist ja jeweils interessant, ich weiß nicht, ob du das schon einmal gemacht hast, vielleicht war schon mal jemand von uns irgendwo in einem Fernsehstudio zu Gast und konnte da Einblick haben. Wenn man da in einem Studio sich befindet, dann merken wir, das sieht eigentlich ganz anders aus, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt, wo man die Lichter hat und die Effekte, die Farben. Manchmal zum Beispiel, wenn wir an die Meteorologen denken, die stehen da einfach vor einer grünen Wand und wir zu Hause sehen dort anstelle der grünen Wand die Wetterkarte, die wird da einfach eingeblendet. Und auch all die Kameras, die sonstigen Elemente, alles, was da rund um den Moderator geschieht, das bleibt hinter den Kulissen. Es bleibt uns Zuschauern zu Hause im Wohnzimmer verborgen. Da sind aber noch ganz viele Menschen, die da arbeiten. Da gehen Menschen rundum. Da ist eine Regie, die Anweisungen gibt über das Ohr und so weiter und so fort. Zu Hause merkt man davon nichts. Und so ähnlich verhält es sich mit Daniel Kapitel 10. Es gibt uns nämlich einen Blick hinter die Kulissen. Augenscheinlich merken wir nichts, die Menschen, sie ahnen nichts. Und deshalb die Überschrift heute Morgen: der geistliche Kampf hinter der Weltpolitik. Daniel Kapitel 10. Zunächst einmal in unserem Text heute Morgen sticht uns etwas in die Augen, wenn wir Kapitel 10, die Verse 1 bis 3 uns anschauen. Und das ist der erste Punkt. Daniels Trauer. Daniels Trauer. Wir lesen mal die Verse 1 bis 3. Da steht: Im dritten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsatzar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Wir befinden uns also, wie gelesen, im dritten Jahr des Königs Kyrus. Das heißt, wir stehen in der Zeit des Medo-Persischen Reiches. Das ist das silberne Element im Standbild von Daniel Kapitel 2. Und der König Kyrus, ein besonderer König, wir kennen ihn auch aus Esra Kapitel 1. Das war nämlich der, der wie durch ein Wunder vom Herrn aufs Herz bekommen hat, den Juden zu erlauben und zu befehlen, sie sollen den Tempel Gottes wieder bauen. Das jüdische Volk, es darf zurückkehren. Da sind viele Juden auch gegangen damals, aber nicht alle. Daniel zum Beispiel nicht. Vielleicht, weil er mittlerweile ein alter Mann war. Er erhielt die Offenbarungen Gottes, wusste, ja, mit Israel, das ist noch nicht zu Ende. Es kann noch nicht zu Ende sein. Und das dauert auch noch eine Weile bis zu all diesen Erfüllungen. Und wir haben gesehen in Vers 1, das Wort ist wahr. Ja, welches Wort ist wahr? Das Wort der Drangsal, es ist wahr. Die große Trübsal, die noch kommen wird, es ist Wahrheit. Es wird geschehen, fest verankert im Heilsplan Gottes. Und Daniel, er hatte Erkenntnis. Warum hatte er das? Wir haben gelesen, er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. Wenn wir also die Bibel verstehen wollen, ja, an wen müssen wir uns wenden? An den lebendigen Gott, dass er uns Verständnis schenkt für all das, was wir lesen. Und es ist beeindruckend, wie Daniel mitgeht, wie er ringt im Gebet, wie er es alles eben in sich bewegt, durchdenkt. Und nicht zuletzt auch das, wie es dem Volk Israel ergeht. Sein Herzensanliegen von ihm. Und wenn wir nun lesen, dass er trauerte, keine leckere Speise aß, kein Wein getrunken hat, 3 Wochen lang. Ja, womöglich aß er nur ungesäuertes Brot. Und das war nämlich damals beim Passa, war ungesäuertes Brot, war das Brot der Mühsal. Das können wir lesen in 5. Mose 16,3. Und das steht ganz im Gegensatz zur köstlichen Speise. Und wir wissen ja, Wein in der Bibel steht für Freude. Psalm 104,15. Damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Wir haben noch darüber gesprochen. Er hat sich auch nicht gesalbt. Das war in Israel ein typisches Zeichen für tiefste Trauer. Das heißt zum Beispiel, In 2. Samuel 14, Vers 2: Stelle dich doch trauernd und ziehe Trauerkleider an, salbe dich nicht mit Öl. Wir sehen hier, dass Daniel diese Trauer, dass diese äußerlich zur Geltung kam. Das ist ja manchmal bei uns nicht unbedingt der Fall. Manche von uns sind gute Schauspieler, da kann man das überspielen. Damals wurde das durch äußerliche Handlungen gezeigt. Ist ja überhaupt interessant in Bezug Israels, zum Beispiel die Beschneidung. Da wurde das, was eigentlich im Herzen geschehen sollte, äußerlich bemerkbar gemacht. Also beim Volk Israel sehen wir viele Äußerlichkeiten. Und so bei Daniel eben dieses innere Mitgehen, das kam äußerlich zur Geltung. Er hat mitgelitten mit Israel. Und da will ich jetzt dich und mich einmal fragen, zunächst einmal, ja, leiden wir mit dem Volk Israel mit, aber jetzt will ich auch ganz bewusst das auf die Gemeinde anwenden. Leidest du mit, wenn jemand anderes in der Gemeinde hier Leid durchlebt? Wie ist das bei uns? Gehen wir auch so mit wie Daniel? Begleiten wir einander? Seelsorge ist nicht nur ein Auftrag an Älteste, sondern das können wir alle tun. Der eine ist mehr begabt, der andere weniger. Aber wir sollen miteinander mitleiden. Sich mitfreuen gehört ja auch dazu. Können wir uns mitfreuen? Haben wir diese Gemeinschaft nicht nur am Sonntag, sondern auch zu Hause, am inneren Menschen, miteinander? Paulus ruft dazu auf, ja auch im 1. Korintherbrief, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und bei Daniel ging das 3 Wochen lang mit dieser Trauer im Gebet verharrt, so lange, bis er Antwort bekam. Warum das so lange gedauert hat, das werden wir später im Text noch betrachten. Fakt für uns ist, Gott hat das zugelassen. Warum antwortet Gott nicht immer sofort? Eine Antwort ist, weil er will, dass wir geistlich geformt werden, dass unser Glaube gestärkt wird, weil er will, dass wir weiterkommen. Und was mich hier fasziniert an Daniel, ist überhaupt eine bemerkenswerte Person. Daniel war hier ein alter Mann. Und was hat er gemacht? Er hat nicht auf sein Alter vertraut. Er hat nicht auf seine Lebenserfahrungen gebaut. Nicht auf das, dass Gott ihm ja stets, ich meine, der hatte schon bei Nebukadnezar, hatte er Ansehen. Bei allen Königen danach hatte er Ansehen. Er hatte hohe Positionen von Gott geschenkt bekommen. Daniel hat nicht, auch nicht im hohen Alter, auf seinen Lebenslauf vertraut. Ich war Doktor und war da Wissenschaftler und Forscher und Professor. Nein. Und das müssen doch auch wir immer wieder neu uns sagen und beherzigen. Daniel hätte sagen können, ja, Regierungsverantwortung in Babel. Nein, darauf vertraute er nicht. Er vertraute auch nicht auf seine eigene Treue. Gott hat gesagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist mir wohlgefällig. Er hat nicht auf seine eigene Treue gebaut. Was bin ich doch für ein geistlicher Mensch? Nein. Und da erinnern wir uns auch an sein Gebet damals, 3-mal am offenen Fenster Richtung Jerusalem, unter den schwersten Bedingungen. Er hat nicht darauf gebaut, nicht darauf vertraut. Auch nicht, dass Gott ihm schon so vieles geoffenbart hat. Die komplexesten Dinge über die Weltgeschichte, nein, darauf hat Daniel nicht vertraut. Er war sich seiner eigenen Schwachheit zu 100% bewusst, auch im höchsten Alter. Absolut bemerkenswert. Und gewaltig ist, selbst ein gereifter und erfahrener Mann Gottes wie Daniel fällt betäubt zu Boden bei der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir wissen, selbst Johannes, der später ja sein Haupt zur Brust Jesu legte, fiel um wie tot in Offenbarung Kapitel 1. Vielleicht weißt du sehr viel aus der Bibel. Vielleicht hast du auch ein gutes Allgemeinwissen. Viele Erfahrungen, eben viel Lebenserfahrung. Aber trotzdem bleibt es so, unsere innere Haltung, sie soll von Demut gekennzeichnet sein. Die in der Vergangenheit gelernten Lektionen, die verhindern eben leider nicht, dass wir nicht neue Lektionen lernen müssen. Und ich tue mich persönlich immer schwer, wenn Menschen mir sagen, damals habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Sage ich jeweils, ja, das finde ich jetzt aber eine gewaltige Aussage, weil die Hausnummern an Problemen in unserem Leben, die kennen ja in Sachen Grausamkeit, da gibt es ja kein Maximum. Und was heißt jetzt, ich habe auf den Herrn gelernt zu vertrauen, möge er das immer wieder neu schenken. Und übrigens, Jesus war in der Gestalt Gottes, er war Gott gleich. Stellen wir uns das einmal vor, aber auf Erden, der demütigste Mensch, der anderen die Füße wusch. Ja, Daniels Trauer, das führt uns nun zum zweiten, und da kommen wir zu den Versen 4 bis 9. Und den zweiten Punkt benennen wir mit himmlischer Besuch. Da heißt es, aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hideke. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Uphas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Also wir sehen, Daniel erhielt himmlischen Besuch. Aber um wen handelt es sich nun? Wer war das? Und das ist jetzt gar nicht mal so einfach zu benennen, wie das zunächst hier scheint. Was uns direkt ins Auge sticht, ist ja zum Beispiel Augen wie Feuerfackeln. Und an wen denken wir da sehr schnell? Wir denken an Jesus, weil in Offenbarung Kapitel 1 das genau so beschrieben steht. Aber es gibt dennoch gewichtige Unterschiede, die wir beachten müssen, die Johannes zum Beispiel beschreibt in Offenbarung 1, Daniel hier aber nicht. Das wichtigste Argument, das eigentlich gegen Jesus spricht, ist, dieser Besucher berichtet uns später in den Versen, dass er 21 Tage lang gegen den Fürsten des Königreiches Persien, dass er durch diesen gehindert worden war. Aber meine Lieben, Jesus, er kann nicht gehindert werden. Ist doch ausgeschlossen. Jesus ist der, der einmal kommt und der einmal die Werke des Teufels zerstören wird. 1. Johannes 3, Vers 8. Und deshalb, und davon bin ich überzeugt, können wir hier an einen Engel denken und vielleicht wie im Gesamtkontext des Buches Daniel sogar an den Engel Gabriel. Daniel sah diese Erscheinung, die anderen nicht, die haben sich erschrocken, sind geflohen, wir haben es gelesen. Und wir haben auch gesehen, Daniel sank wie ohnmächtig oder er wurde ohnmächtig und fiel zu Boden. Also wir merken, der Mensch, der irdische Mensch ist keineswegs ausgerichtet und absolut unfähig zur Begegnung mit himmlischen Figuren. Ausgeschlossen. Der Mensch kann nicht mit dem umgehen, wenn da einer kommt, ummantelt irgendwie mit himmlischer Macht. Wie gut ist es, dass wir alle einmal verwandelt werden? Also ich meine, Gott denkt doch einfach an alles. Stellt euch mal vor, das wäre nicht so. Das himmlische Zuhause könnte gar nie unser Zuhause werden. Gott denkt an alles, einfach herrlich. Und diese Schwäche Daniels hier steht natürlich auch für die Schwäche Israels, die wir heute noch tagtäglich bestaunen. Und diese Schwäche wird noch andauern, nämlich so lange, bis Israel ihrem Gott begegnet, bis sie sagen, du bist mein Gott. Dann werden die Juden verwandelt. Das können wir zum Beispiel lesen in Hesekiel 26, 24 und weitere Verse in Hesekiel 36, 24 und weitere. Da finden wir die Verwandlung des Volkes Israels, wie sie eben fähig gemacht werden, diesen himmlischen Figuren zu begegnen. Da heißt es, und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und nun, da eröffnet dieser himmlische Besucher dem Daniel den Blick hinter die Kulissen. Und da sind wir jetzt eigentlich, wo wir hinwollen, im dritten Punkt. Blick hinter die Kulissen. Und da lesen wir mal die Verse 10 bis 13. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. In diesem Reden dieses Engels werden nun drei Dinge deutlich. Daniel, er wurde aufgerichtet und er wurde gestärkt. Daniel wurde getröstet. Und Daniel wird beruhigt. Fürchte dich nicht. Auch hier sehen wir wieder dieses Vorbild auf diese Gläubigen in der Trübsal, die Stärkung durch Engel erfahren werden, die aber auch erschrecken vor Gottes Herrlichkeit. Und wir finden auch das Durchhalten in der Bedrängnis. Also das, was Israel in Zukunft erlebt, können wir vorgeschattet hier finden. Und wir sehen, aufgerichtet werden, gestärkt werden, getröstet werden und beruhigt werden. Und jetzt stellt doch euch das einmal vor. Was ist das für ein zärtliches Bild dieses allmächtigen Gottes? Daniel liegt da zitternd und ohnmächtig am Boden. Und da berührt ihn eine Hand. Nicht eine harte Hand, nicht eine fordernde Hand, sondern es ist eine Hand, die ihn aufrichtet, durchtränkt von Liebe und mit großer Kraft. Und wie anders sind doch manchmal wir Menschen, nicht wahr? Wenn wir die Schwachheit anderer Menschen sehen, da werden wir oftmals ungeduldig und denken, wieso kapierst du das jetzt nicht? Aber Gott ist so anders. Er sendet diesen Engel. Gott sieht, wie schwach wir sind. Er kennt unsere Schöpfung, er kennt unsere Fragen, er kennt unsere Nöte, auch die, die wir einfach im Stillen so tragen. Und er lässt dich und mich nicht einfach liegen. Nein, er berührt, er richtet auf. Das, was Daniel erlebt, ja, das gilt auch dir und mir in der Art und Weise, wie Gott mit uns verfährt. Ein Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Nicht, ich habe dir mein Wort gegeben, wieso kapierst du es nicht? Hör doch mal endlich auf, was fällst du jetzt eigentlich hin? Nein. Ein Gott, der tröstet, bevor er überhaupt redet. Der stärkt, bevor er etwas fordert. Der im Voraus begabt. Ist ja interessant. Die Gabe ist da und wir können sie ausleben. Es ist nie umgekehrt. Gerade in den Momenten, in denen wir uns vielleicht wie Daniel müde fühlen, in denen wir überfordert sind, vielleicht manchmal verwirrt, da dürfen wir einfach wissen, Gott ist da. Gott ist da. Er ist nicht fern. Und nun bestätigt der Engel eins weiter, Vers 12. Daniel, dein Gebet ist erhört worden. Wir lesen das Wort erhört. Das zeigt uns auch wieder, ja, Gott sieht dein und mein Herz. Er hört das Gebet. Es ist nie so, dass er es nicht hört. Manchmal denken wir, ja, Gott hat es nicht gehört. Nein, das stimmt nicht. Sehr wohl hat er es gehört. Er hört jedes Gebet. Erhören ist aber etwas anderes. Aber er hört es. Auch dann, wenn die Antwort nicht sofort kommt, hat er es gehört. Bei Daniel 3 Wochen lang hat er warten müssen. Wir denken jetzt vielleicht, ja, 3 Wochen, das geht ja noch. Ich warte schon 10 Jahre. Ja, das stimmt. Aber das Gebet war von Anfang an bei Gott angekommen. Das sehen wir hier. Es war von Anfang an da. Kein Ruf zu ihm geht verloren. Kein Seufzer bleibt ungehört. Und das ist ein gewaltiger Trost. Und ich glaube, wenn wir an die Allmacht und Vollmacht Gottes denken, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass er jedes Gebet zu seinem Zeitpunkt erhören wird. Jedes. Die Frage ist nur, wann. Das ist ein gewaltiger Trost, auch für uns heute. Denn nicht das Wann und Wie der Antwort ist entscheidend, sondern eben einfach mal, Gott hat gehört. Und das darf uns ermutigen. Darum dürfen wir ruhig werden. Weil wenn der Allmächtige es gehört hat, ja, dann ist das Wichtigste ist geschehen. Wir müssen uns nicht sorgen, ob Gott reagiert. Er wird es tun in seiner Zeit, in seiner Weise und immer in Liebe. Vertrauen wir ihm. Ja, dann haben wir gelesen, Vers 13, Blick hinter die Kulissen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Wir merken jetzt, da ist noch ein weiterer tätig hinter den Kulissen. Wer ist jetzt dieser Fürst des Königreichs von Persien? Was ist das für einer? Also hier können wir schon mal ausschließen, es ist nicht der irdische König Kyros, der ja eigentlich der Fürst von Persien auf Erden war. Ja, aber der kann es nicht sein. Welcher irdische Herrscher ist so mächtig und könnte gewaltigen Engeln 21 Tage lang widerstehen? Das ist ausgeschlossen. Wenn es also kein Mensch ist, dann kann es nur ein Engelsfürst sein in der himmlischen Welt, in der himmlischen Gestalt. Also halten wir fest, und wir haben gesagt, wichtig, um Weltgeschichte beurteilen zu können, es gibt im Himmel Fürstentümer. Und mit diesem Blick verstehen wir auch andere Bibelstellen viel besser, wenn sie von Fürstentümer und Herrschaften sprechen. Wir denken oft so irdisch, aber wir müssen da viel gigantischer denken. Und das sind auch die Bezüge, die wir tun müssen. Satan, der herrscht auch in diesem Bereich. Er setzt Untertanen ein, er setzt Fürsten ein. Und Menschen ohne Gott, das haben wir auch schon oftmals betont, die tun die Gedanken Satans. Und wenn wir vorgreifen aus Vers 21, finden wir den Fürsten von Griechenland, der dann das persische Reich ablöst, Skulptur Daniel 2. Es scheint also so, dass Mächte auf der Erde unter der Herrschaft der himmlischen Herrschaften stehen. Das ist der geistliche Kampf hinter der Weltpolitik. Der Teufel, er kann Vollmachten übergeben. Das können wir nachschauen. Zum Beispiel Lukas 4, Vers 6. Lukas 4, Vers 6, da heißt es, und der Teufel sprach zu ihm, dir will, das sagt der Teufel, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie ist mir übergeben. Der Teufel kann das. Und ich gebe sie, wem ich will. Also Satan, er delegiert Gewalt. Und dieser Fürst von Persien, das haben wir jetzt gesehen im Text, der kämpft gegen die Absichten Gottes. Ein böser Engel. Ein Fürst des Teufels. Was wir daraus lernen ist, Satans Engel nehmen Einfluss auf die Geschicke und auf die Geschehnisse auf dieser Welt. Sie wollen Gottes Pläne zerstören. Hinter Kriegen und Konflikten stehen finstere Mächte. Und in diesem Kampf des Engels gegen den Fürsten von Persien kam, wie wir gesehen haben, der Engel Michael zu Hilfe. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, der tritt immer in Erscheinung, wenn es um Israel geht. Er kämpft für Israel. Das wird auch in Zukunft so sein, Offenbarung 12, 7 bis 8. Da kämpft Michael mit anderen Engeln gegen den Teufel. Nochmals, wir sehen immer wieder, dass Gott den Michael einsetzt, um die Wege mit Israel zu bewachen. Aus Daniel 12, Vers 1 geht hervor, oder ab Vers 1, dass dieses Amt Michaels bis zum Ende bestehen bleiben wird. Und was heißt das nun für uns? Ja, das heißt auch, der Weg Gottes mit Israel ist festgesichert bis zum Schluss. Bis zur Erreichung aller Ziele. Und jetzt merken wir, ja, da findet hinter der Weltpolitik, hinter den Kulissen, da sind gewaltige Kämpfe, die da stattfinden. Wenn wir nach Israel blicken, da sehen wir die irdischen Auswüchse dieser Kämpfe im Jenseits, in der unsichtbaren Welt. Und wir stellen fest, dass die Engelskämpfe Bezug haben zum Plan Gottes, zu den Nationen und so weiter. Also hinter den Großen und Mächtigen dieser Welt, hinter Minister, die denken, dass eigentlich sie es sind, die die Räder der Weltenuhr bewegen. Hinter ihnen stehen Herrschaften, Hinter ihnen stehen Hoheiten, gute und böse, die Einfluss haben auf die Gestaltung der Politik und sogar einen höchst bemerkenswerten Einfluss haben. Stellt euch einmal vor, diese mächtigen, teils arroganten Regierungen da auf dieser Welt, sie denken, sie seien die Schachspieler. Sie merken aber nicht, dass sie eigentlich die Schachfiguren sind, die stets geschoben werden. Und das ist die Antwort darauf, wenn heute sich Dinge zutragen auf der Welt, bei denen wir denken, das ist schon eigenartig und das völlig realitätsfremd. Und deshalb spricht Epheser 6, Vers 12, da sagt Paulus eben auch zu uns im Rahmen dieser geistlichen Waffenrüstung, ist ja manchmal für uns auch etwas abstrakt, das einzuordnen, wie meint er jetzt das? Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das sind nur die Schachfiguren, die geschoben werden. Der wahrhafte Kampf, der findet eben dort statt, von Fürstentümern und Gewalten, schreibt er, von Weltbeherrschern, der wahre Fürst von Persien, der wahre Fürst von Griechenland. Finsternis, in der Finsternis die bösen Mächte. Also unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, vergessen wir das nicht. Und Satan zum Beispiel, auch noch als Beleg, 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Da heißt es, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Und so braucht es uns nicht zu wundern, wenn wir von hinter den Kulissen mancherlei Hindernisse erfahren, wenn wir Unmöglichkeiten erfahren im Dienst, im Leben für unseren Herrn. Und für uns mag das manchmal dann so, mögen es vielleicht irdische Dinge sein, vergessen wir es nicht, dass es auch Anfechtungen aus der unsichtbaren Welt sein können. Und dieses Wissen hilft uns, einfach immer wieder weiterzugehen im Auftrag Gottes, wie er es jedem persönlich so aufs Herz legt und gibt. Und nun finden wir auch ein Anschauungsbeispiel bei uns im Text. Die Antwort, warum die Erhörung des Gebets verzögert wurde bei Daniel. Daniel hat 3 Wochen lang getrauert, gebetet, gerungen, wir haben es gesehen. Genau 3 Wochen, ist uns das aufgefallen? Genau so lange dauerte der Kampf dieser Engel. Verse 3 und 13. Ja, was zeigt uns das? Daniel fastet, Daniel betet und gleichzeitig im Unsichtbaren dieser Kampf mit der gleichen Dauer. Das ist ein geistlicher Kampf im Hintergrund und Daniel war aktiv daran beteiligt. Also unterschätzen wir nie die Wirkung des Gebets und unseren Einfluss, den wir haben. Da haben wir mehr Einfluss als Donald Trump zum Beispiel. Und ob er wirklich so zu Gott betet, wie er das immer sagt, das können wir halt nicht beurteilen. Sehr schwierig, die ganze Sache. Aber wir sehen, wie Gott eben hinter den Kulissen mit unseren Gebeten umgeht. Und das hat Einfluss. Wir sollen dranbleiben, treu im Kleinen, Ausdauer haben. Wenn man älter wird, die Frage, ja, für was bin ich noch da? Das Gebet. Gott will, dass wir beten. Da habe ich noch viel zu lernen. Ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht so diszipliniert. Also ist für mich auch ich habe auch Kämpfe damit. Gebet ist so angefochten. Und da können wir uns gar nicht darin schulen, in der Gnade da mit Gottes Hilfe voranzukommen. Also wenn Sie den treuen Gebetsdienst tun, das hat Einfluss. Das hat Einfluss. Das führt uns zum vierten. Wir finden die Formulierung in Daniel 10, 14 für die fernliegenden Tage Israels. Also viertens, für die fernliegenden Tage Israels. Da heißt es, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Daniel soll erfahren, was also in der weiten Zukunft geschehen wird. Das berichtet dann, wir haben gesagt, Kapitel 10 ist die Einleitung. Da geht es dann um Kapitel 11 und 12, das, was in den fernliegenden Tagen noch geschehen wird. Gottes Wort zielt interessanterweise genau immer dorthin. Eben nicht, ach, schon wieder Prophetie, ach, schon wieder Wiederkunft Jesu. Eben nicht. Die Bibel zielt immer dahin, um das geht es. Jesus kommt zurück, dann erfüllt sich alles. Alles, was geschehen ist, ist irgendwo Vorschattung. In der genauen Erfüllungen in der Geschichte, die es gegeben hat. Ja, aber die sind zugleich immer wieder Vorschattung auf das Eigentliche. Wenn Jesus kommt, und auf das wartet alles. Die ganze Schöpfung seufzt und wartet, bis endlich dieser Tag kommt und das alles ein Ende hat, wenn Jesus da ist. Deshalb fernliegende Tage. Und sind wir ehrlich, was haben wir irdisch zu erwarten? Irdisch erwarten wir, vielleicht haben wir mal Erfolg. Aber eigentlich erwarten wir nur, bis irgendwo Leid kommt. Bis wir älter werden, bis Probleme zunehmen, spätestens dann. Das ist eigentlich unsere Erwartung menschlich gesehen. Ist doch nichts Schönes, eines Tages Abschied zu nehmen von den Kindern oder irgendwie von Menschen, die man lieb hat. Ist nichts Schönes. Es geht um das, wenn Jesus alles grundlegend verändert. In den Versen 15 bis 19 heißt es dann, da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft mehr behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du viel geliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wir merken also, schon wieder war Daniel verstummt. Schon wieder war er traurig, nachdem er das alles gehört hat, was bis in diese fernliegenden Tage alles noch geschehen soll. Und wir merken, schon wieder hat Daniel die Stärkung Gottes nötig. Er war wieder am Boden. Und da war wieder der einem Menschen gleich, der ihn da getröstet hat. Das ist doch unglaublich schön. Es zeigt uns, dass der Herr wirklich nichts von uns erwartet. Auch wenn wir mehrmals am Tag einfach wieder so geknickt sind. Er erwartet nur von uns, dass wir einfach auf ihn blicken. Dass wir einfach alles von ihm erwarten. Wieder am Boden. Gott hat so viel Geduld. Ich weiß nicht, vielleicht sind einige da, die haben vielleicht psychische Probleme. Ist ja oft ein schwieriges Thema, weil keiner kann mich verstehen. Die einen belächeln das und sagen, ja, du hast einfach irgendein Problem. Gott hat Geduld. Mit dir, mit mir. Da war einer, einem Mensch gleich, der hat Daniel wieder getröstet. Und die Wirkung hat auch unmittelbar eingesetzt. Und das können auch wir erleben in unserem Leben. Lassen wir uns auf Gott ein in unseren Situationen. Erwarten wir von ihm die Kraft. Und dann können wir sprechen, Herr, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. In den Versen 20 bis 21 lesen wir, und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Also wir sehen, hier wird schon wieder gekämpft. Wir werden Zeugen, wie umkämpft Gottes Vorhaben und seine Pläne mit Israel sind. Und bevor nun dieser Kampf weitergeht, bevor nun dieser Engel da mit dem Fürsten von Persien kämpft, überbringt er Daniel eben die Botschaft, die Kapitel 11 und 12 dann. Persien war zu dieser Zeit das herrschende Königreich und folglich hielt das Volk Gottes, war ja in Gefangenschaft. Persien hat Israel gefangen gehalten und die finsteren Mächte, sie wollen nicht loslassen. Sie wollen nicht loslassen. Aber dann kommt der Trost, das Ende, oft das Ende. Auch das Kapitel endet mit dem Trost, mit dem Buch der Wahrheit. Und Vers 20, wir haben es gesehen, der beginnt mit einem Doch. Das sind all die Unmöglichkeiten eines Menschenlebens. All die Dinge, die uns Angst machen vor den Entwicklungen, die jetzt vielleicht global kommen. Aber da steht dieses große Doch Gottes. Und es gibt einen klaren Gegensatz zu all diesen Kämpfen, die wir da lesen. Doch Gott macht klar, ich habe einen Ratschluss, ich habe einen Plan. Was auch immer diese Mächtigen da irgendwo am WEF miteinander besprechen oder sonst wo, ich habe einen Plan. Da können alle schäumen, rebellieren und wüten, wie sie wollen. Es geschieht stets, was Gott will und was seinen Zielen dient. Das heißt, nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürst von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und das ist für uns so beruhigend. Das Doch Gottes, es ist die Bibel. Das ist das Doch Gottes, gegen alle Bestrebungen, die da sind. Wir können gar nicht genug Zeit verbringen, uns abseits dieser irdischen Realitäten in den wahrhaftigen Dingen Gottes uns zu befinden und uns damit zu befassen. Und somit kommen wir zum Schluss. Wir haben heute mit Daniel 10 diesen Blick hinter die Kulissen gemacht. Und wir haben gesehen, was da alles los ist. Wirksamste Kräfte sind da am Wüten. Vielleicht auch neben Israel, der Gemeinde, auch persönlich in deiner eigenen Familie. Aber wir haben gesehen, es gibt die wirksamste Kraft, um dem allem zu trotzen. Wir haben das bestaunt. Es ist nicht dein Einfluss vielleicht in einem politischen Amt. Es ist nicht die wirksamste Kraft. Es ist auch nicht die wirksamste Kraft, wenn wir viele einflussreiche Persönlichkeiten kennen. Nein, wir haben es gesehen, die wirksamste Kraft ist das Gebet. Mit Einfluss hinter die Kulissen der globalen Mächte. Vielleicht verstehen wir heute noch nicht, was dein leises Gebet in einem dunklen Moment wirklich bewirkt hat. Aber nehmen wir das mit. Auch wenn Daniel vielleicht komplex ist für dich, nehmen wir das mit. Das leise Gebet hat Einfluss in all diese Dinge. Unterschätzen wir das nicht. Und zum Trost wollen wir schließen mit Römer 8, 38 bis 39. Und ich lese das nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Weil diese Verse zeigen uns, vor diesem allem brauchen wir uns auch gar nicht zu fürchten. Das dürfen wir uns auch immer wieder sagen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Da heißt es, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung Und das meint auch die himmlischen Welten, weil die sind gemäß Kolosser 1 auch in Christus gemacht worden. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist, in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Antwort lautet, weil wir in Jesus sind. Und vor Jesus, da zittert die Dämonenwelt. Haben wir auch schon gesehen. Wenn Jesus befiehlt, fahren die Dämonen aus. Da können sie hin und her zerren, wie sie wollen. Was Jesus sagt, geschieht. Und in ihm sind wir fest verschlossen, mit ihm, in ihn hineingetauft. Und das dürfen wir mitnehmen für heute, diesen tiefen Frieden einfach in unserem Herz, angesichts globaler Umwälzungen, die da sind. Amen. Ja, wir haben gesagt, in Christus. Und deshalb wollen wir nur miteinander beten und dann singen wir passend auch das Schlusslied Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aber zunächst beten wir noch miteinander. Vater im Himmel, wollte ich nun danken für dein wunderbares Wort, wo wir sehen, ja, dass es noch viel mehr gibt als einfach nur die Erde und die Mächte, die darauf sind, und dass das eigentliche Geschehen in der unsichtbaren Welt stattfindet. Und wenn in der Welt Dinge los sind, so dürfen wir einfach feststellen, dass in der unsichtbaren Welt noch viel mehr los ist, Herr. Eigentlich geschieht immer erst das auf der Erde dann, wenn etwas schon in den unsichtbaren Welten geschehen ist, Herr. Und wir wollen dir nun danken, ja, dass wir sehen dürfen, du hast einen festen Plan. Und du willst einen jeden von uns gebrauchen in den Erfüllungen all deiner Pläne. Jeder von uns hat heilsgeschichtliche Bedeutung insofern, dass du jedes Gebet dahingehend genau für das gebrauchst, Herr. Und da können wir nur staunen. Jedes Leben von uns, es ist kein Leben sinnlos, sondern und wir tun auch nicht nur den Gebetsdienst, sondern diese dienen deiner aktiven Erfüllung der Pläne bei, Herr. Da können wir nur staunen. Ich will dich bitten, dass uns diese Verantwortung auch neu wieder packt, Herr, dass wir unser Gebetsleben wieder sortieren, dass wir es tun, Herr, und dass du uns auch immer wieder angesichts dieser vielen Dinge, die sind, Herr, dass du einfach auch immer wieder durch deinen Geist uns aufs Herz legen lässt, für was wir beten sollen, Herr. Weil die Listen sind so lang und manchmal fast schon erschlagend, Herr. Was manchmal auch wieder so dämpfend ist für die Motivation. Ich brauche gar nicht erst anzufangen. Nein, Herr, auch das wollen wir dir hinlegen. Belebe du auch das bei einem jeden von uns. Und wir danken dir, dass du so ein tröstlicher Gott bist, der zuerst berührt, der zuerst tröstet, der zuerst Mut zuspricht und befähigt. Lass uns das nicht vergessen. In all den Dingen, die uns bewegen und vielleicht entmutigen. Und Herr, so wollen wir dir zum Schluss auch singen, dass wir entschieden sind, mit dir, mit deinem Sohn, unser Leben weiterzugehen. Amen.